Von meiner Seite auf einen schönen Abend.
Ja.
Meine Frau konnte heute leider nicht mit, aber es hat sich was überschlagen. Vielleicht wird es nächstes Mal kommen. Voriges Mal haben wir kurz über die Problematik der modernen Evangelisation gesprochen, also über die schlechte Nachricht, dann über die gute Nachricht, über das Missverständnis des Evangeliums, und zum Schluss haben wir noch kurz geschaut, ja, wie dieses Buch zu uns gekommen ist, warum ist dieses Buch glaubwürdig, und dieses Buch hier, also die Bibel meine ich, und wie das zu uns gekommen ist. Heute wollte ich eigentlich sprechen über die Herrschaft Gottes, über die Herrschaft Jesu Christi. Und bevor wir über das sprechen, wollen wir erst kurz Gottes Eigenschaften anschauen oder Gottes Bild. Das ist ja unser Ziel, also unsere Mitte ist, Gott zu kennen, Gott kennenlernen und sein Abbild. Ja, wenn mir die Worte fehlen, wird Paul mir helfen. sein göttliches Bild, wie er sich offenbart hat. Die Menschen haben verschiedene Bilder von Gott. Die haben verschiedene Vorstellungen, Erwartungen. Die haben irgendwelche, auch Menschen, die sich bekehrt haben und echt an Jesus glauben und an Gott glauben, aber die haben irgendwelche Vorstellungen von Gott, die dann später sie zur Enttäuschung führen. Und Gott hat sich offenbart, und das ist nur das einzig wahre Gottesbild, das, was er offenbart hat über sich. Und so müssen wir, auch als Christen, immer neu, immer wieder, unser Gottesbild korrekt, also die Schrift, der Heilige Geist durch das Wort muss das Gottesbild in uns klar machen. Und damit es uns leichter fällt, Gott die Herrschaft über unser Leben zu geben, desto besser wir ihn kennen, desto leichter ist zu vertrauen. Desto besser einen Mensch kennst, desto leichter kannst du ihm vertrauen. Wenn du vielleicht unterwegs gehst und jemand, habe ich mal so ein Beispiel gebracht, jemand will, ein Autofahrer hält an und sagt, komm, ich bring dich mit, also wo musst du hin, ich nehme dich mit, wo willst du hin? Und du hast ihn erst mal gesehen, da wirst du wahrscheinlich nicht einsteigen. Weil du hast keine Ahnung, was will er Geld verdienen oder will er jetzt irgendwo, was für Gedanken hat er. Aber wenn du einen Mensch kennst, dein Freund fährt vorbei und dann steigst du ohne Fragen ein und sagst ihm mal, wo er hinfahren soll und so. Also du hast volles Vertrauen und dann du kennst ihn und deswegen hast du Vertrauen. Und wir haben immer mehr Vertrauen. Uns ist immer leichter, unser Leben, in allen Bereichen unseres Lebens Gott zu vertrauen, wenn wir ihn kennen. Desto besser wir ihn kennen, desto leichter, einfacher zu vertrauen. Und vielleicht heute steigen wir mit diesem an, über Gott einige Bilder oder einige Wahrheiten, die Gott über sich selber sagt. Ich habe nur das Neue Testament mit, aber wer das Alte Testament auch hat dabei, lass uns zusammen erstmal Jeremia 9 aufschlagen. Jeremia 9, 23, 24. Hier gibt es um ein entscheidendes Wissen oder natürlich, ihr seid die meisten Studenten und ihr kennt euch aus im Wissen. Und ihr kennt auch besser wie alle anderen, vielleicht andere Menschen. Ich meine, die in der Wissenschaft die Wissenschaften studieren und in der Wissenschaft sich vertiefen, die wissen es besser als die anderen, die das nicht tun, wie wenig der Mensch weiß überhaupt. Und wir haben verschiedene Erkenntnisse, verschiedenes Wissen uns eingeeignet. Okay. Aber was sagt Gott über das Wissen eines Menschen? Jeremia 9, lies mal, 23, 24. Oder kann man auch 20? Okay. Ja, der Abschnitt, ja?
Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr.
Also, wer sich rühmen will, der, das Einzige, was Gott für echtes Rühmen anerkennt oder so, das ist, ihn zu kennen, ihn zu erkennen. Das ist das wichtigste Kenntnis oder das wichtigste Wissen, was wir uns aneignen können in diesem Leben. Und wer sich rühmen will, der kann sich rühmen nur mit dem, dass er Gott kennt. Und, wir lesen verschiedene Eigenschaften über Gott in der Bibel. Aber es gibt diese grundlegende Eigenschaften. Und wenn wir betrachten Gott als einen ewigen Gott, so haben wir vielleicht noch einen Psalm. Psalm 90,3. Es ist über den ewigen Gott die Aussage, dass Gott ewig ist und vor jedem Anfang das geschehen ist, vor jedem Anfang das gewesen ist, war Gott da. Das lesen wir den Psalm 90,3. Jemand?
90,3? Mhm. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst.
Du hast die russische, ne?
Achso.
Dann ist das 89,3.
Weiß ich nicht.
Doch, denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest, das? Du gibst die Treue.
90. Lies mal 90,3.
Nein, 90,2
ist. Der du Menschen, ehe denn die Berge wurden.
Ja, hier, ehe denn die Berge, 2, ja. Nicht 3, sondern 2.
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die eine von den wichtigsten Eigenschaften Gottes ist, dass er ein ewiger Gott ist. Und natürlich werden wir mal gucken, was bedeutet das für uns. Aber was bedeutet das, was er sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bevor etwas überhaupt entstanden war oder geschehen war, warst du immer da. Vielleicht haben euch auch mal Menschen die Frage gestellt, ja, wenn alles, Gott alles geschaffen hat, wer hat dann Gott geschaffen? Und Gott hat keiner hat Gott geschaffen, er war immer da, er ist ein ewiger Gott. Und das sagt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man kann das so erklären vielleicht, dass vor aller Zeiten, wo noch keine Zeit und Raum war, war Gott schon da. Weil die Ewigkeit war vorher, als die Zeit anfing. Und dann hat Gott einfach Zeit und Raum geschaffen. Dann fing die Geschichte dieser Erde an oder dieses Menschheit an. Und dann ging das durch die Geschichte und irgendwann wird die Zeit aufhören und wird wieder alles Sichtbare, die Erde, alles wird vergehen, wird wieder die Ewigkeit so sein, wie auch die ist immer da, die Ewigkeit. Aber die Zeit wird aufhören und dieses so ein Abschnitt, das ist das Zeitabschnitt in der Ewigkeit. Vielleicht die Geschichte der Erde, so, die Geschichte der Menschheit. Und Gott von Ewigkeit war immer da und zu Ewigkeit. Also er hängt nicht ab von Raum und Zeit. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit, immer da. Das ist natürlich, Ewigkeit überhaupt kann der Mensch nicht verstehen, weil er in der Zeit und Raum geboren war und gelebt hat. Ewigkeit ist ein Begriff, was wir nicht in unserem, sagen wir so, wenn du hier 5 Liter reinpassen willst, dann kippt das einmal über, aber hier passt keine 5 Liter rein in diese Tasse. Und so ist auch unser Verstand, unser Verständnis, wir können die Ewigkeit nicht erfassen. Und deswegen nehmen wir das im Glauben an, so wie das steht, aber der Verstand ist unser zu begrenzt, um Ewigkeit zu verstehen. Jemand sagt, was ist Ewigkeit? Wenn ein Rabe zu dem Berg Everest kommt, einmal im Jahr, um seinen Schnabel zu putzen. Und dann, wenn dieser Berg Everest ganz abgeschliffen wird, dann ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Es gibt verschiedene Witze über, dass man irgendwie, das ist unendlich einfach. Ja? Und was hat das für eine Bedeutung für uns? Ich würde das nicht einfach so stehen lassen, dass Gott ewig ist. Aber ich meine, dass das für uns auch eine Bedeutung hat. Dass Gott sich nicht verändert hat. Gott verändert sich nicht und bei uns im Leben vergeht vieles. Ja, manche, also die Eltern, irgendwann die Kinder verlieren die Eltern. Irgendwann ändern sich die Umstände. Irgendwann verändert sich vielleicht die Gesundheit. Oder irgendwann verändert sich vieles im Leben. Aber Gott ist immer da. Die Menschen gehen und kommen. Die Freunde oder auch die Umgebung, unser Leben verändert sich. Aber weil er ewig ist und nie erschaffen wurde, wie er ist, kann er immer unverändert bei uns sein, uns beistehen. Wir haben einen ewigen Gott. Wir werden weiter sehen, dass es gibt noch die Eigenschaften, wo wir immer mehr Vertrauen gewinnen zu ihm. Aber dass er ewig ist und unvergänglich, das gibt uns erstmal einen Halt schon im Zeit und Raum. Alles hat seine Zeit. Der Mensch, der ist, wir werden vielleicht kurz Gott und den Mensch vergleichen, der Mensch, der ist geboren, also auf dem Grabstein steht ein Datum und ein Strich da, und sein physisches Leben ist begrenzt. Er wird geboren, er stirbt. Gott wurde nie geboren und stirbt nie. Das ist ein unvergleichlicher Gott, wenn wir dem würden vergleichen wollen. Ein ewiger Gott. Dann hat er sich offenbart wie ein dreieiniger Gott, gleich am Anfang. Er hat Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist waren gleich an der Schöpfung. Da werden wir das sehen auch. Warum hat er sich so offenbart? Ja, Gott ist souverän und hat das so gewollt. Weil, was würden wir mit Gott anfangen können, wenn Gott sich nicht als Vater offenbart hat? Dann würden wir nie Vertrauen können zu ihm haben. Was würden wir mit Gott anfangen können, wenn er sich nie offenbart hat als Sohn, Mensch gewordener Gott? Als Mensch. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Was würden wir über Gott überhaupt wissen? Was würden wir mit Gott anfangen können, wenn Gott, Jesus uns nicht, der Gott Sohn uns nicht den Vater offenbart hat? Und was würden wir tun als Christen in dieser Welt? Was würden wir tun als mit der Schrift, mit unserem Leben überhaupt, mit unserem Glauben, wenn wir nicht den Gott Heiligen Geist hatten, der uns beisteht? Das ist ein Beistand. Genannt, ja. Und Gott hat sich offenbart, wir lassen das so stehen, wir können das auch nicht erklären, wieso dreieinig. Ja, das ist, man versucht mit verschiedenen Vergleichen, aber es sind immer alle unvollkommen, die Vergleiche. Deswegen lassen wir das so stehen und sehen, dass er einfach aus so einer souveränen Herrscher, souveränen Macht, er hat sich offenbart als dreieiniger Gott. Die lesen auch, wo er sagt, lass uns Menschen schaffen, lass uns. Das ist eine Mehrzahl, ja, Gott nennt sich, lasst uns Mensch schaffen. In Hebräisch ist das auch immer eine Mehrzahl. Gott Elohim. Das, der am Anfang schuf Gott. Dieses Wort Gott in Hebräisch ist eine Mehrzahl. Ich will jetzt nicht hier theologische Dinge erklären. Ich will nur einfach einige Eigenschaften Gottes erklären, damit wir, ich wiederhole, damit wir seine Herrschaft akzeptieren können und besser uns ihm anvertrauen können oder leichter. Gott ist unabhängig von allem. Lass uns Jesaja lesen, Jesaja 40, 28, und jemand liest Psalm 147, 5. Jesaja 40, 28 wird ein heftiges Wort über Eigenschaft Gottes. Jesaja 40, 28 und Psalm 147, 5.
In Jesaja, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der den Enden der Erde, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.
Hast du nicht gehört, hier gibt es Aussagen über den ewigen Gott, der über die ganze Erde herrscht. Er wird nicht müde, nicht matt. Nochmal von dem Psalm 147, 5.
Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß.
Ja. Das beruhigt mich, dass Gott unabhängig ist von allem. Er ist unabhängig. Gott braucht nichts zum Existieren. Als noch nichts da war, war Gott immer da. Gott ist unabhängig von meiner, auch in der Beziehung mit mir, ist er unabhängig von meiner Laune. Er ist unabhängig von meinen Gefühlen oder von meinen Gedanken. Menschen machen Gott abhängig und vergleichen Gott immer mit sich selbst. Ich würde an Gottes Stadt so reagieren. Also, ist Gott, wenn ich solche Gefühle, wenn es mir nicht gut geht, oder die Menschen machen die Beziehung mit Gott von ihrer Laune abhängig. Aber Gott ist von seiner Seite immer der gleiche und ist unveränderlich und er ist unabhängig von unseren Launen oder Gefühlen. Das beruhigt mich. Wie die Mutter, das ist ein kleiner Vergleich, immer gleich ihr kleines Baby liebt, ob es weint oder lacht oder ob es sich gut oder schlecht fühlt. Die Liebe der Mutter oder die Beziehung der Mutter hängt davon nicht ab, wie das Kind sich jetzt fühlt oder nicht. Und viel, viel mehr ist Gott unabhängig von allem und ist immer der gleiche. Und das beruhigt mich, sage ich, weil ich weiß, dass er treu ist. Er sagt, wenn ihr sogar untreu seid, bleibe ich trotzdem treu. Diese Eigenschaft, die gibt uns Sicherheit in Gott, weil er unabhängig ist von nichts, keine Umstände, nichts kann ihm umwerfen, weil er unabhängig von allem ist und braucht nichts, um zu sein, als um Gott zu sein. Dazu braucht er nichts. Er war immer noch Gott, als noch nichts da war. Er braucht nicht schlafen, er braucht nichts essen, er braucht kein Licht, um zu sehen, er braucht keine Wärme, er braucht nichts, weil Gott alles gemacht hat, aber er war schon vorher da. Aus diesem kommt dann, dass Gott allwissend ist. Wir haben ja jetzt gelesen, sein Verstand ist unerforschlich. Und dieses Allwissenheit Gottes sehen wir, wenn wir nur ein klein bisschen uns umschauen, wie er alles gemacht hat, wie vollkommen und wunderbar. Ich staune über dieses Allwissen Gottes. Immer wenn ich zum Himmel schaue, wenn ich die Sterne sehe, zum Beispiel, das sind Lichtjahren, die also unvorstellbare für den Mensch, unvorstellbare Entfernungen. Und er hat das alles so weise gemacht. Gott ist einfach allwissend, wie er den Kosmos macht oder wie er die Mikrowelt gemacht hat. Ja? Wir brauchen jetzt nicht viel in diese ganzen Sachen uns vertiefen, aber wir wissen, wenn wir sogar ein Atom, der ist ja so gebaut, der ist so gemacht, der kleine Atom, wie das Sonnensystem. Es ist die gleiche Struktur. Und viele Dinge sehen wir über die Allwissenheit Gottes, wie er alles gemacht hat, dass man das nicht reparieren braucht. Die ganze Welt, alle Schöpfung und alles existiert bis jetzt vollkommen gut und perfekt. Wo hat er gelernt? In welcher Schule, in welcher Uni hat er gelernt, um einen Elefant zu machen, einen Fisch zu bauen oder wer weiß, zum Beispiel die Wissenschaftler, die kennen etwas Nachbarn, die kennen den Spatz vielleicht irgendwie Nachbarn, aber die kennen nicht machen, dass er lebt und fliegt. Und die kennen sogar nicht das Primitivste, die kennen keinen Samen zusammenstellen, dass es wächst. Wo hat Gott dieses Wissen gehabt, wie man einen Samen schafft, das dann nach seiner Art alles hervorbringt und alles in diesen Mikrosamen schon reingelegt ist. Die Art, das Geruch, das Geschmack der Frucht, alles ist drin. Also wenn wir über sein Allwissen staunen wollen, dann können wir nie aufhören oder werden wir nie aufhören. Und, aber was es noch mehr für mich bedeutet, als nur, dass er alles so wunderbar gemacht hat, dass ich staune über ihn, dass er auch alles weiß über mich. Es gibt so ein Lied, ihr kennt das auch wahrscheinlich, das gefällt mir auch sehr gut, das Lied, Anbetungslied. Und ich
danke dir,
dass du mich kennst und trotzdem liebst. Genau. Er kennt uns doller, als wir uns selbst kennen. Und trotzdem liebt er uns. Er steht ja zu uns. diese Allwissenheit Gottes, die macht mich ruhig, dass ich nicht alles Wissen brauche. Zum Beispiel, wenn ich als kleines Kind, einmal bin ich gefahren durch Russland, so ich war, weiß nicht, 6 oder 5 Jahre mit meiner Mutter im Zug, und die Welt, die schien mir so grausam und so schrecklich und so gefährlich alles. Und ich saß bei meiner Mutti da, kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, und ich war ruhig. Ich wusste nicht, wie das alles funktioniert mit Tickets und mit diesem Umsteigen und so, aber ich hatte mich immer an sie gehalten und wusste, sie weiß alles Bescheid und sie kennt sich aus, und das hat mich immer beruhigt als Kind, wenn wir so gereist haben. Aber was kann es noch mehr beruhigen im Leben, dass Gott alles weiß über uns. Er sagt das, als er wusste schon alle unsere Tage, bevor noch eins überhaupt angefangen hat, als wir noch nicht mal geboren waren. Dieses Allwissen Gottes gibt mir auch ganz klar, gibt mir das Vertrauen zu ihm. Kann ich nur alle staunen, wenn ich sehe, wie er alles so wunderbar gemacht hat, sondern auch über mein Leben kann ich ruhig sein, kann vertrauen. Durch diese Eigenschaft, die Gott sich offenbart als ein allwissender Gott. Vielleicht, ich habe diesen Psalm schon zitiert, 139, wo er sagte, ich wusste alles über dich. Vielleicht können wir das auch lesen, diesen Vers. Und aus diesem Vers kommt auch, dass er nicht nur allwissend ist, sondern auch allgegenwärtig. Lass mal 139, 7 bis 12. Psalm.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Weiter.
Ja, bis 12.
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Ich denke, es ist eine grundlegende Sache in der Beziehung zu Gott, wie auch das Kind zum Beispiel, ja? Wenn das den Eltern nicht vertraut, dann ist in der Grundlage der Beziehung etwas faul. Wenn das Kind eigentlich, was das Erste erlernt, dass er seiner Mutter, seinem Vater, also seinen Eltern, er kann ihr vertrauen. Und wenn ein Christ nicht am Anfang das gleich lernt, Gott kennen und völlig ihm zu vertrauen, wird er immer Schwierigkeiten haben, sich völlig Gott hinzugeben. Er wird immer versuchen, sein Leben selber irgendwie im Griff zu kriegen oder zu steuern. Und Er wird so, könnt ihr euch vorstellen, solche Beziehung, ein Kind, das hat zu Mama nur oder Papa solche Beziehung, wenn er nur was braucht, ja Mama, kannst du mir das noch geben, aber sonst nichts mehr. Keine vertrauliche Beziehung, wo man nur diese Verbraucherbeziehung, wie sagt man, wenn man was braucht nur, dann geht man zu Mama oder zu Papa. Und viele Christen leben ja auch so mit Gott, nur wenn es schlecht geht oder wenn sie was brauchen oder so. Aber dieses Vertrauen ihres Lebens ist vielen Christen fremd. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sagten, ja, die haben fast wie Ungläubige gesagt, wenn du selber für dich nicht sorgst, wer wird dann für dich sorgen? Und dein Papa im Himmel? Wir kennen ihn als einen Allwissenden und Allgegenwärtigen. Er sagt hier, wo kann ich von ihm fliehen? Wenn wir die Offenbarung über Allgegenwärtigkeit Gottes haben, dann würden wir auch immer echt sein. Wir würden auch, wenn wir ganz alleine sind, nachts oder irgendwo in einer fremden Stadt alleine, wir würden immer, so wie Josef, immer die Gegenwart Gottes verstehen und wissen und fühlen. Wir würden immer auch erkennen, dass Gott da ist. Und wir würden uns nie was erlauben, was wir uns sonst manchmal erlauben. Jemand sagt, wir sind manchmal so, wenn wir irgendwas tun im Verborgenen, was schlecht ist, wenn uns keiner sieht, dann werden wir so für eine halbe Stunde oder für eine Stunde oder für eine kurze Zeit werden wir Atheisten. Weil wir denken, ja, sieht ja keiner. Also kann ich mir was erlauben, was ich sonst mich nicht erlauben würde, wenn ich ganz alleine irgendwo bin oder so. Und die Josef hatte die Offenbarung über die Allgegenwärtige, sagte, wie soll ich sowas vor meinem Gott tun? Also er ging immer, die ganzen Männer des Glaubens im Testament, im Alten Testament steht immer, und Jonoch wandelte vor Gott und Abraham wandelte vor Gott und Noah wandelte vor Gott. Was bedeutet das? Sie lebten in der Gegenwart Gottes immer. Ihnen war bewusst die Allgegenwärtigkeit Gottes. Also das ist ein Desinfektionsmittel für unsere Gedanken, für unsere Augen, für unsere Ohren. Also das ist ein Schutz auch, ja, für uns. Diese Allgegenwärtigkeit. Aber das ist auch Vertrauen. In dem, das ist auch eine Geborgenheit in dem. Weil du bist nie alleine. Das ist, was uns die Welt nicht nehmen kann. Jemand fragt, ein kleines Kind wurde gefragt, wie denkst du, was bedeutet das, wenn Gott überall da ist? Wie würdest du die allgegenwärtige Gott sagen? Ja, sagt er, Gott ist so groß, dass er nirgendwo hingehen braucht. Der hat das mit kindlichen Worten, aber sehr korrekt. Also, wie gesagt, ich brauche nicht alles wissen, wenn ich weiß, mein Papa im Himmel weiß alles. Und dann kann ich auch ruhig sein, wenn ich etwas nicht weiß. Und er kann mir dann immer auch offenbaren, was ich weiß, wissen muss. Er ist der Gott, der Allerhöchste. Lass uns mal Jeremia 10, 6 lesen. Der Allerhöchste. Das bedeutet, die höchste Autorität und die höchste Macht, die höchste Vollmacht.
Aber dir, Herr, ist niemand gleich, du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist.
Ja, dir ist niemand gleich, du bist groß und dein Name ist groß. Und ich sage noch Psalm 83, Psalm 83, 19.
So werden sie erkennen, dass du allein Herr heißest und der Höchste bist in aller Welt.
Also Gott ist der Höchste, der über alles das letzte Wort hat, über alles steht. Und deswegen haben zum Beispiel die Aposteln das erkannt, dass er eigentlich höher ist als die menschliche Autorität. Sollen wir dann Menschen mehr gehorchen als Gott, haben sie gesagt. Sie haben diese Erkenntnis über den Allerhöchsten. Es gibt verschiedene Autoritäten. Ja? Zum Beispiel, der Mensch ist immer unter irgendwelcher Autorität. Als Kind, Eltern, dann gehen wir zur Schule, Lehrer, dann gehen wir weiter im Beruf oder als der Chef, der Vorsteher, überall, wo ein Mensch ist. Es gibt diese verschiedene Autoritäts Einrichtung, das ist auch von Gott so, steht in der Bibel. Und jede Autorität hat über sich noch eine andere Autorität. Und gibt es jemanden, über den keiner herrscht, über den keiner ist? Vielleicht würden Sie sagen, irgendwelchen Diktator oder so. Nordkorea oder wer weiß, dieser Tadschike, Turkmenistan, der Turkmenbaschir, also den, oder Stalin oder wer weiß, Hitler oder so, das waren solche autoritäre Machtpersonen, die sich mit keinem beraten haben, die haben selber entschieden. Aber ist das wirklich so, dass über ihnen keiner war. Gott ist immer der Allerhöchste. Und er hat immer das letzte Wort. Deswegen können wir so geborgen auch sein. Unter diesem Dach zu sein, die Herrschaft Gottes lässt uns zuversichtlich und gelassen leben, weil er der Allerhöchste ist. Und wir haben viele vielleicht Beispiele oder viele Dinge auch gehört, wo Menschen erkannt haben, dass nicht Umstände, nicht irgendwelche anderen Menschen, nichts auf der Welt kann über mich herrschen, wenn ich unter der Herrschaft Christi bin. Natürlich, wir beugen uns und wir unterordnen uns der Autorität, unter der wir angestellt sind, aber wir unterordnen uns zuerst und zuletzt der Autorität Gottes. Und deswegen wissen wir auch, zum Beispiel die Autorität ist immer begrenzt. Ja? Die Eltern haben über ihre Kinder Autorität, aber bis bestimmten Rahmen. Die dürfen sie nicht, zum Beispiel nicht töten. Dann haben sie schon ihre Autorität überschritten. Ja? Das ist nicht gestattet. Und verschiedene andere Dinge noch. Ja? Gott ist die höchste Autorität und das bedeutet auch, dass er das letzte Wort hat und auch, dass er das Recht hat. Wenn er die höchste Autorität hat, hat er auch das Recht über alles. Warum hat er das Recht? Weil er das alles gemacht hat. Er hat das Urheberrecht. Und wir kennen uns unter seiner Autorität beugen oder unter seiner Autorität unterordnen, dann sind wir furchtlos. Also dann brauchen wir uns nicht fürchten. Wenn wir Gott fürchten, dann brauchen wir keinen anderen fürchten, keine andere Furcht haben. In dieser Welt. Das gibt auch uns das Gewissen, dass Gott als Herrscher nichts versäumt und ihm ist keiner überlegen. Deswegen, wenn er über mein Leben herrscht, dann wird keiner einen Strich durch die Rechnung mir machen oder Gott machen. Ja? Wenn er die höchste Autorität ist, dann führt er seinen Willen immer durch, so wie er will und kein Satan, kein Mensch, kein System, kein Nichts kann ihm hindern. Als Gott mir das offenbart hat in meinem Leben, ich war in einer Situation, wo ich jahrelang mich geschlagen habe um eine Sache, ich habe meine Rechte gesucht und es passierte nichts. Und die Menschen haben mir immer durch die Rechnung einen Strich gemacht. Die haben mich immer wieder enttäuscht. Ich konnte nicht zu meinem Recht kommen. Ich habe alles Mögliche unternommen. Und dann sagte Gott irgendwann im Gebet, so kam mir, weißt du, wenn ich will, dann muss die ganze Welt wollen. Aber wenn ich nicht will, dann kann die ganze Welt wollen, dann geschieht nichts. Deswegen musst du nicht zuerst dich interessieren über die Meinung der Behörden oder irgendwelche noch einflussreiche Behörden suchen oder noch vielleicht Möglichkeiten in den Großstädten, wo man vielleicht besser da diese Sache, es ging um meine Heirat damals, die Behörden da verhindert haben. Und dann habe ich gesagt, beschäftige dich mit der höchsten Autorität. Und wenn du mit ihr im Klaren bist, dann muss die unterste Autorität sich unterordnen. Also dann muss alles spuren. Sogar der Brezhnev, der muss dann spuren. Also alles muss spuren. Und dann sagt er, unterwerf dich meiner Autorität. Und dann werde ich erhöhen dich zu meiner Zeit. Also demütigt euch vor Gott und dann erhöht ihr euch zu seiner Zeit, steht geschrieben. Und das ist auch eine Ruhe in unserem Herzen, die höher ist als die Vernunft vielleicht, wo wir vielleicht auf menschlicher Ebene das nicht verstehen können oder nicht glauben können. Aber weil Gott über alles ist, er kann auch die Erde in die andere Richtung drehen, wenn er will. Für ihn ist nichts unmöglich. Und einmal nach der nächsten Enttäuschung oder nach der folgenden Enttäuschung kam ich nach Hause und ich habe nur gebetet, Gott, kannst du mich begegnen? Wenn ich nach Hause komme, kannst du mich begegnen? Ich will keine Menschen sehen, ich will, dass du mich begegnest. Und dann kam ich nach Hause, ich war gerade einen Monat nicht zu Hause, dann war keiner da, nur die Tür war abgeschlossen, war keiner da. Dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, Gott, das ist schon mal gut, dass kein Mensch mich begegnet. Ich will keinen Mensch sehen. Aber begegne du mich. Und dann bin ich weitergegangen, kam in mein Zimmer rein und da lag eine Karte, die hat nicht jemand mir hingestellt. Die lag da irgendwie auf dem Sofa oder irgendwo lag die so. Hat wahrscheinlich jemand oder verloren oder ist die rausgefallen. Und da stand ein kurzer Satz aus Mose, 1. Mose, 1. Mose 12. Nee, 1. Mose 13. Jedenfalls, da stand, ist etwas unmöglich, soll etwas unmöglich sein für Gott. Und dann fing eine ganz neue Erkenntnis über die Autorität Gottes an. Nein, ist nichts unmöglich. Ja, dann brauchst du nicht enttäuscht oder frustriert sein oder entmutigt sein. Du musst nur dich versichern, dass ich das will. Wenn ich das will, dann geschieht es. Und das ist das Wichtige. Nicht Behörden, nicht Menschen. Das ist. Und dann, das gibt uns eine praktische Erfahrung. Also da können wir was anfangen mit dieser Eigenschaft Gottes. Sich einfach nur wissen, dass Gott der Allerhöchste ist. Und ihm ist alles unterordnet. Alles unter. Und ich habe das so viel mal erlebt, dass wenn ich mich Gott unterordne, plötzlich verändern sich die Umstände, plötzlich werden Menschen verändert, plötzlich sind die ganz nett und anders. Du kommst am nächsten Tag dahin und dann oder auf Arbeit oder irgendwo hin und der Mensch ist so verändert, der ist so gnädig, der ist so entgegenkommend und du merkst, jemand hat sein Herz verändert. Und vielleicht noch eine Eigenschaft, die unwahrscheinlich wichtig ist in unserem Leben, in der Beziehung mit Gott, er ist souverän. Gott ist souverän und hat es nicht nötig, mit irgendjemand sich zu beraten oder irgendjemand um Rat zu fragen. Er ist souverän in seinem Handeln. Weil er die höchste Autorität ist, die höchste Macht ist, ist er auch nicht nur in der Lage, sondern er ist auch bevollmächtigt, alleine zu entscheiden, indem dass er braucht keinen Rat. Und Hiob fragt Gott Hiob, warst du mein Berater, als ich die Erde schuf, als ich die Enden der Erde schuf, als ich das und das machte? Hast du mir oder wer hat mir vorgeschlagen oder wer hat mich beraten, wer hat mir gesagt, wie ich das tun soll? Also er ist ein souveräner Gott und in unserem praktischen Leben bedeutet das, dass Gott, lasst Gott Gott sein. Versucht nicht Gott in euren Rahmen zu biegen. Gott ist souverän und deswegen müssen wir uns demütigen vor ihm. Also wir müssen seine Souveränität anerkennen. Aber er meint es nicht böse mit uns. Seine Gedanken sind immer gut. Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens, meint er. Aber sie sind viel höher als unsere. Ich weiß, dass wir diese Eigenschaften gründlich durchgingen mit einem russischen Kreis damals. Und dann, als wir diese Grundlagen gelegt haben, da war ein Ehepaar, die kamen gerade zum Glauben. Die waren Jehovazeugen früher gewesen oder so. Irgendwas haben die da erlebt. Und dann kamen sie zum Glauben an Jesus. Und dann haben wir mit ihnen diese Grundlagen durchgegangen, sind wir. Und nach einem Jahr sind wir weggefahren, wir nach Kirgisistan. Und wir kamen dann irgendwann zurück aus der Mission und haben gehört nur, dass der hat zwei Kinder gehabt, sein ältester Sohn ist gestorben. Er ist umgekommen. 18 Jahre ist ertrunken hier in Lager im See. Und wir haben einen kannten die Familie sehr gut. Und sie waren nur ein Jahr im Glauben, als das geschah. Und wir dachten, wie verkraften die sowas? Wie verkraften die so einen Schock? Also der Einzige, die hatten noch eine Tochter, aber der einzige Sohn war ertrunken. Und dann habe ich Als wir zurückkamen, sah ich ihn in der Kirche. Dann kam ich auf ihn zu und sagte: Hey Waldemar, wie habt ihr das verkraftet? Erstmal haben wir natürlich geweint zusammen und ihn dann getröstet. Und dann habe ich ihn gefragt: Hast du nicht eine Glaubenskrise erlebt durch dieses Ereignis, was passiert ist? Er sagte: Fast. Aber Gott hat mir was gelernt. Ich habe was Praktisches gelernt. Ja, was hast du gelernt? Dass Gott souverän ist. Also wenn wir ein Kind bekommen, dann sagen wir: Oh, Gott hat uns eine Tochter gegeben, Gott hat uns einen Sohn geschenkt. Aber wenn Gott ihn wieder nimmt, wenn Gott was gibt, dann hat er auch das Recht zu nehmen, weil er souverän ist. Das war nicht ein Unfall, das war Gottes souveränes Handeln. Und dann sagte er, als ich so verzweifelt war und Gott zu mir sprach, dann hat er mich an ein Beispiel erinnert. Er sagte, als wir von Russland kamen nach Deutschland und dann hatte ich gleich irgendwelche Arbeit gefunden, aber er hat kein Auto. Da haben die Verwandten ihm ein altes, kleines Auto geliehen. Er sagte, für eine Zeit, bis ihr Geld verdient habt, dann könnt ihr euch selber was kaufen. Und so habe ich ein ganzes Jahr mit dem Auto gefahren, immer auf Arbeit. Und ich habe mich so gewohnt, also ich habe vergessen, dass das nicht unser Auto ist. Ich habe mich so gewohnt an den. Und irgendwann kamen die Verwandten und sagen, wir wollen unser Auto wieder zurückhaben. So, welches Auto? Wie soll ich auf Arbeit fahren? Das geht ja nicht, das geht ja nicht. Nee, sagten sie, Leute, ihr lebt schon ein ganzes Jahr in Deutschland und wir haben ja gesagt, für eine Zeit kriegt ihr das und jetzt wollen wir unser Auto zurückhaben. Sagt, und dann ging mir, ja, und wie soll ich jetzt leben? Wie soll ich auf Arbeit gehen? Ja, das ist dein Problem eigentlich, aber du kannst ja dankbar sein, dass die einen hier. Also aus dem ersten begriffen habe ich Gott gedankt. Gott, ich danke dir, dass du für 18 Jahre uns den Eduard anvertraut hast. Wir durften 18 Jahre mit ihm zusammen sein, so viel Freude erleben. Sagte ich fange, du hast ihn dann genommen, aber du hast uns für 18 Jahre unseren Sohn gegeben. Sagt er, das war so krass, dass die Souveränität Gottes ihm einfach in Demut und in einer, ja, das ist keine negative Unterwerfung, aber das ist einfach Gottes souveränes Handeln annehmen. Sagt er, das gibt meinem Herzen Ruhe. Sonst würde ich nur im Eisen beißen. Wenn ich rebellieren würde im Herzen, dann würde ich würde nur im Eisen beißen und würde meine Zähne kaputt machen, in dem bildlich gesprochen. Ja? Aber weil er souverän ist, und dann habe ich gemerkt, unwahrscheinlich wichtig, ein Jahr im Glauben, aber er hat diese Eigenschaft, diese Grundlage seines Glaubens hat er gehabt und das hat ihm in einer Krise nicht, sein Haus ist nicht zusammengefallen, sein Glaubenshaus. Er hat sich nicht in Gott geehrt oder getäuscht. Ja, sagt, ich verstehe das bis jetzt nicht. Ich weiß es nicht, warum das ist, warum Gott so gehandelt hat. Ich weiß das nicht. Aber das ist auch nicht nur in so einer schwierigen Situation. Überhaupt, die Herrschaft Gottes und die Souveränität Gottes über unser Leben, das gibt uns die richtige Einstellung, denke ich, für alles, was uns so begegnet ist. Für alles, was sich so ergibt in unserem Leben, wenn wir unser Leben natürlich ihm abgegeben haben, wenn unser Leben ihm gehört. Vielleicht nur noch kurz zurück zu diesen Eigenschaften im Vergleich mit dem Mensch. Ich habe schon gesagt, lass uns noch kurz vergleichen, Gott und den Mensch. Also Gott ist ewig, der Mensch ist nicht in dem Sinne, er wird geboren und stirbt. Natürlich ist das ein ewiges Wesen, ja? Aber er ist anders als Gott, dass er diese Zeit auf Erden lebt und dann stirbt. In dem Sinne, ja, ist ja anders. Dann haben wir dass Gott dreieinig ist. Der Mensch ist eine Person. Ja. Natürlich auch aus drei Teilen. Werden wir später auch sehen. Gott ist von nichts abhängig. Wir sind so von vieles abhängig. Also der Mensch ist von so vieles abhängig. Von dem Klima auf Erden ist der Mensch abhängig. Wenn die Sonne würde ein bisschen doller scheinen oder ein bisschen weniger oder die Erde ein bisschen weiter entfernt sein, die würden alle verfrieren oder verbrennen hier. Also der Mensch ist unwahrscheinlich abhängig von Sauerstoff. Wie lange kann ein Mensch ohne Sauerstoff überhaupt überleben? Oder ohne Essen? Ohne Schlaf? Wie lange kann man ohne Schlaf? Gott schläft und schlummert nicht. Die ganze Ewigkeit. Das ist im Vergleich mit Gott, ja, wie klein und wie unmächtig ist der Mensch. Der Mensch ist von allem oder von sehr, sehr vielem abhängig. Wir nehmen das so an jeden Tag, aber wir wissen nicht, was wir alles brauchen, um zum Überleben. Jeden Tag. Wir brauchen Wärme, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Essen, Trinken, wir brauchen Schlaf, Ruhe, wir brauchen Bewegung, alles Mögliche, von was wir abhängig sind. Dann sind wir natürlich nicht allgegenwärtig, weil wir begrenzt sind in Zeit und Raum, weil wir physisch sind. Ja? Wir sind nicht wie Gott, Geist, Gottes Geist, und ist allgegenwärtig. Wir sind sehr begrenzt und auch im Wissen. Wir müssen immer lernen. Unser ganzes Leben lang müssen wir lernen etwas und lernen doch nicht. Das meiste lernen wir doch noch nicht, was es so gibt, alles zu lernen. Aber von Anfang an, von Kind auf, dann Schule, dann weiter, wir lernen und wissen noch immer sehr begrenzt. Gott hat das ganze Wissen über alles. Gott ist allwissend. Passt auch nicht in unsere kleine Tasse rein, so wie das so. Wenn ein Mensch zum Beispiel in eine Richtung geht, dann wird er in eine Richtung so richtig vielleicht mehr oder weniger informiert und kriegt ein Wissen, so vielleicht die Wissenschaft oder sie, aber der Mensch kann nicht in alle Wissenschaften oder in alle Bereiche der Wissenschaft gleichmäßig wissen. Der Mensch muss sich begrenzen auf irgendwas, auf irgendwelche Sache, um das wirklich gründlich zu studieren. Und da können wir auch uns natürlich nicht mit Gott vergleichen. Das ist ja unmöglich. Das ist Allwissenheit und dann der Allerhöchste. Wir sind nicht Allerhöchste. Uns tut das gut, uns unter Autorität Gottes zu unterordnen. Und die Kinder tut es gut, wenn sie sich den Eltern unterordnen. Uns tut es gut, wenn wir uns den Behörden oder der Regierung unterordnen. Das brauchen wir als Menschen. Gott ist höchste Autorität. Und deswegen, ja, souverän. Wir müssen uns beraten. Wir müssen auch Rücksicht nehmen, wir sind auch Egoisten, deswegen können wir nicht souverän handeln, wir sind manipulierbar. Gott ist der wahre souveräne Herrscher oder die wahre souveräne allerhöchste Instanz. Und deswegen, weil er diese Eigenschaften sind vielleicht nur so grundlegende Eigenschaften, fällt uns das Vertrauen zu Gott leicht, wenn wir ihn erkennen. Manchmal kennen wir eine Seite Dollar, manchmal kennen wir die andere Seite Dollar. Aber durch das lernen wir ihm Vertrauen, unser Leben vertrauen. Weil das ist ja eigentlich, ich habe das damals gesagt, das ist, was Gott uns gibt, als wenn wir zu ihm kommen. Er gibt uns erstmal Ruhe über unsere Sünden, über unsere zukünftige Stellung im Himmel oder über unsere Zukunft, dass wir unsere Sünden, die Frage der Sünde geklärt ist und wir kommen zur Ruhe, dass das auch am Kreuz geklärt ist. Aber wir als Christen bleiben immer noch so sehr unruhig in diesem Leben, über unser Leben jetzt. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Und wie ist das und wie ist mit diesem und wie wird das sein und wie wird das sein? Und die Ruhe für unser Leben bekommen wir auch durch die Hingabe unseres Lebens. Die Ruhe über unsere Sünden bekommen wir, wenn wir unsere Sünden hingeben an ihn, der die Sünden getragen hat. Und die Ruhe für unser Leben bekommen wir, wenn wir auch unser Leben ihm abgeben. Und jetzt wollte ich zum zweiten Teil kommen, über diese Herrschaft Jesu Christi in unser Leben. Die meisten haben Jesus Christus als ihren Retter angenommen. Auch wir sagen, Jesus Christus Herr. Herr Jesus, beten wir. Aber wann ist in der Bibel das erste Mal das Wort Herr? Herr, Gott der Herr. Ist das aufgefallen euch? Wann in der Bibel das erste Mal Gott der Herr genannt wird? Es wird Gott hat Gott gesagt, Gott hat gesagt und Gott der Herr. Wo sagst du?
Erste Mose, oder?
Mhm.
Erste Mose.
2.
1. Mose.
2,1, ne?
Ja.
Wie ist das denn?
Das war doch zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel macht.
Ja. Also, als noch nichts da war, war Gott immer da. Aber wann wurde Gott zum Herr? Als es über etwas zu herrschen gab. Wenn es noch nichts gab, war Gott immer da. Aber jetzt hat Gott was gemacht. Jetzt wird Gott, sehr oft wird das dann nach diesem zweiten Kapitel, wird Gott der Herr genannt. Und weil er uns auch gemacht hat, ist er auch eigentlich unser Herr. Wir sagen mit Recht, Gott der Herr. Weil er ist unser Schöpfer. Aber wie ist das im Leben? Die Herrschaft Christi das ist das Leben im Geist. Christus kommt zu uns durch den Geist. Er kommt ja nicht physisch zu uns, ja? Durch den Heiligen Geist kommt er in uns. Und deswegen, die Herrschaft Christi bedeutet die Herrschaft des Geistes in uns. Es gibt sehr viele Bibelstellen in Galater und in Römer, auch in anderen Briefen von Paulus, über die Herrschaft des Geistes und Herrschaft des Fleisches. Fleisch bedeutet der natürliche Mensch. Und vielleicht wollte ich kurz auf einem, wie wir geschaffen wurden. Ich habe hier eine Nuss mitgebracht. Vielleicht ist das ein praktisches Beispiel. Ich habe meinen Gewiesen das mal so erklärt. Ihr seid ja alle sehr kluge Leute, wissenschaftliche Leute. Aber solche Beispiele werden vielleicht uns helfen. So, diese Nuss, das hat drei Teile, hat diese Nuss. Also drei aus drei verschiedenen. Das ist erstmal der Körper, in der die Nuss drin ist. Ja? Das ist die Schale, der Körper. Und dann ist die Nuss da. Und die Nuss, das ist dann die zum Essen sowas. Und die Nuss hat noch einen Teil, das ist der, so gesagt, der Kern da. Das ist hier dieses Teilchen da. Habt ihr auch schon mal das, von wo der Spross dann rauskommt. Ja, das ist, so gesagt, das Leben in der Nuss, ja. So, das Teilchen, wo der Keim ist. So sind wir auch geschaffen, ungefähr, also unser Körper, das ist das Haus, wo die Seele wohnt, wo die Seele lebt, und euer Geist samt Seele und Leib, steht geschrieben. Und der Geist, das ist die Mitte unserer inwendigen Menschen, das ist das, wo das Leben, das göttliche Leben ist. Und als Adam geschaffen wurde, war das alles hundertprozentig perfekt und lebendig. Er hatte keine Probleme, seinen Geist einzusetzen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit der geistlichen Welt kommunizieren. Er hatte keine Mühe damit, weil sein Geist lebendig war. Er war mit Gott im Einklang. Und was ist dann passiert? Ich kann das vielleicht so erklären. Wir hatten in Russland, in Kirgisistan, da gab es so eine Minderheit, die heißen Dungane. Dungane. Dungane, das sind so, die Chinesen sehen die auch so, aber die wohnen da und die haben immer die bebaut, das Land, weil die Kirgisen sind Nomaden, die haben nicht so das Land bebaut. Und diese, das war so die Minderheit, das Volk, das das Land bebaut hat. Und die haben immer den Gemüsemarkt beherrscht. Überall, wo Gemüsemarkt war, waren die Dungane immer dabei. Und wir haben dann bei ihnen, aber wir haben, die verkauften auch Samen, so. Am Frühling brauchst du Samen für Gurken, so im Garten, zu Gurken, Tomaten und so. Aber wir haben bei den Dungans nie die Samen gekauft. Weil sie haben Folgendes gemacht. Die haben die Saat, oder so, haben sie geröstet. Ja, also, wie Semitsch gesagt. Also ja, und die haben die nicht sehr, sehr gebrannt, aber so gerüstet. Und dann war der Keim getötet. So. Und dann haben sie das verkauft, weil die hatten um Konkurrenz Angst. Ja. Und du siehst diese Tomaten oder diese Gurken im April und wartest du bis Mai, Juni, kommt nichts raus. Und dann Ende Mai, Juni ist sonst schon zu spät, was anderes zu sehen. Und dann kaufst du es bei ihnen. Und deswegen wussten wir, die verkaufen immer also unbrauchbare Sachen, Samen. Und das hat der Teufel gemacht. Der hat den Adam hier geröstet, so mit seinen Lügen. Er hat seinen Geist wurde getötet. So. Gestorben ist er. Und jetzt, wir werden das noch ausführlich sehen, wenn wir dazu kommen. Aber ich wollte über die Herrschaft das noch erklären. Jetzt, wenn unser Geist wieder lebendig wird, durch den Heiligen Geist, der in uns rein, der in uns kommt, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dann kommt Leben in uns rein. Ja? Und dieses Leben, das ist das göttliche Leben. Und dieses Leben bedeutet Jesus in uns oder die Herrschaft Jesu Christi. Aber wie kommt das zum Vorschein? Wie kommt die Herrschaft Jesu Christi zum Vorschein? Also ich kann das aus meinem Leben sagen, wie nur das so bewusst, das ist genauso wie dieser Samen. Wie kommt zum Tragen oder zur Herrschaft dieses geistliche, wenn wir das jetzt so vergleichen, dieses Leben hier in dieser Nuss? Das ist, der Potenzial ist da, das Leben ist da, aber es kommt nicht zur Herrschaft. Es ist unsichtbar. Es kommt zur Herrschaft, sobald es die Erde berührt. Wenn es in die Erde fällt, dann kommt das Leben, dann kommt der Geist, Schritt für Schritt, dann wird der seelische Mensch muss sterben, das muss verfaulen, das wird sterben und das wird hervorkommen. Aber es geht nicht anders, als wenn das in die Erde fällt. Jesus sagt uns, wenn das Korn nicht in die Erde fällt, bleibt es alleine. Und wir sehnen uns alle nach der Herrschaft Jesu Christi in unserem Leben. Wir sehnen uns nach der Kraft der Auferstehung. Jeder Christ hat dieses Sehnen, in der Kraft der Auferstehung, in der Auferstehung zu leben. Aber wir können die Auferstehung selber nicht produzieren. Jesus konnte sich nicht selber auferwecken. Dieses Leben hier in dieser Nuss kann sich nicht selber auferwecken. Das ist da, aber das kann nicht selber zur Herrschaft kommen. Es sei denn, es fällt in die Erde. Und dann fängt ein Prozess an. Das stirbt ab, das nimmt ab und das nimmt zu. Eins nimmt ab und eins nimmt zu. Der seelische Mensch, wenn der stirbt, dann kommt automatisch das Leben der Herrschaft Jesu kommt in unserem Leben raus. Das Problem ist nur, wir wollen die Herrschaft Jesu Christi, aber wir wollen für alle Kraft und für alle Macht diese Samen bewahren. Sobald es in die Erde fällt, nehmen wir es wieder raus. Nee, es soll nicht sterben. Unser Problem ist, wir haben Angst für das Kreuz, für das Sterben. Aber wir sehnen uns nach dem Leben der Auferstehung. Und deswegen geht das nicht anders. Und das ist immer eins auf Kosten des anderen. Anders funktioniert es nicht. Du kannst nicht auch das bewahren, auch das hervorbringen. Dieses, der Geist, das ist immer der erste Unterbringer, der erste Dünger, die erste Nahrung des Geistes ist diese Samen. Später saugt er es aus der Erde. Aber wenn ihr einen Keim seht, dann seht ihr, dass also die seelische Mensch auf dem Mist des seelischen Menschen, auf seinen Tod entsteht neues Leben. Ich vielleicht sage es ein bisschen krass so, aber das ist die Herrschaft Jesu Christi in uns, dass wir unser altes Leben, unser natürliches Leben. Wir haben die Sünden abgegeben. Wir wollen das Schlechte nicht mehr tun. Die Sünde haben wir auch Gott abgegeben. Aber alles Gute von diesem alten Mensch wollen wir irgendwie doch behalten. Und die Gelegenheit gibt Gott uns von morgens bis abends, jeden Tag, haben wir genug Gelegenheit zum Sterben. Und das passiert gleich. Sterben und die Herrschaft des Geistes. Wir verstehen. Das ist immer parallel. Aber weil wir unbewusst das bewahren wollen, weichen wir immer aus von der Erde. Wir wollen immer schön bewahrt bleiben.
Wie ist das praktisch? Ja, wenn wir ungerecht beschuldigt werden, dann wollen wir immer uns verteidigen. Wenn wir irgendwo Unrecht erleiden, dann wollen wir immer das Recht haben. Wenn wir irgendwo mit Menschen umgehen, wollen wir immer unser Vorteil haben. Ich habe das, es gibt so viele Möglichkeiten, ich habe das gestern so erfahren. Ich habe darüber nachgedacht auf Arbeit und dann vorgestern fing es an zu regnen, mussten wir arbeiten draußen, mussten wir rein und da gab es diese Arbeit, die Jungs haben da gearbeitet, die Gipswände gezogen, also die Trockenbau. Und dann waren schon zwei Zimmer fertig und zwei Zimmer warteten auf die Glaswolle. Musste die Glaswolle, Dach und alles voll sein. Und die Jungs gingen Zimmer weiter und keiner wollte mit der Glaswolle arbeiten. Und die gingen immer weiter mit drin. Und ich kam dann und fragte sie, ja, jetzt regnet es draußen, ich muss euch jetzt helfen hier. Und die haben nichts gesagt und ich merkte schon, aha. Und ich konnte mich auch davon drücken. Ne? Ich konnte sagen, das ist eure Arbeit hier und ich kann euch was helfen, wenn ihr wollt, sonst gehe ich wieder raus, wenn es aufhört zu regnen. Aber dann habe ich an diesen, das ist ja eine Möglichkeit, jetzt zu sterben. Habe ich gesagt, oh, das mache ich gerne. Haben sie mir eine Maske gegeben und habe ich einen halben Tag diese Glaswolle gelegt mit so einer Freude. Mit so einer Freude im Herzen. Und die Atmosphäre war so gut. Und die Jungs, jedenfalls, das hat mir gut getan, das hat ihnen sehr gut getan wahrscheinlich. Ich habe die zwei Zimmer gemacht mit der Glaswolle und das ist so eine Kleinigkeit sind das. Aber da, wo du eine Möglichkeit hast, Jesus sagt ja auch, oder wie sagt das Petrus, freut euch, Jakobus, freut euch mit einer großen Freude. Nehmt an, wenn ihnen manche Versuchungen, manche Anfechtungen kommt. Ja, was ist da Gutes dabei? Ja, das gibt eine Möglichkeit zu sterben. Und eine Auferstehung gleich zu erleben. Weil das veränderte Wesen, das bringt ja, das ist ja die Kraft der Auferstehung, was dann sichtbar wird. Diese Kraft der Auferstehung wird sichtbar, wenn du Gutes, wenn du Böses mit Gutem vergeltest. Oder wenn du irgendwo eine Möglichkeit hast, gerade Christi Charakter, also ihm die Herrschaft, aber dein natürlicher Mensch, der muss dann jedes Mal unterdrückt werden oder in die Erde geworfen werden. Der muss, das ist eigentlich jeden Tag so. Es ist auch mit anderen Dingen so, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinen Namen willen, der wird es behalten. Und das bedeutet gerade diese Herrschaft des Geistes, die Herrschaft Jesu in unserem Leben als Jünger, ist ja er der Herr. Und dass der Geist widersteht dem Fleisch und der Fleisch widersteht dem Geist. Aber weil er es gut mit uns meint, weiß er, dass das Sterben viel herrlicher ist, als so alleine zu bleiben, heile als ein Samen. Weil das Sterben bringt vielfach die Frucht der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung erkennen wir nur dann. Uns ist es so nicht bewusst, wie doll, manchmal mit Schrecken erkenne ich, wie schwer ich mich tue und wie viel ich mich anstrenge, um mein Leben zu erhalten, um meine Rechte, da muss ich ja meine Vorstellung ablegen. Wir sind jetzt, meine Frau ist halt nicht hier, fällt mir jetzt ein, unser Beispiel von unserer Ehe. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und wir sterben jetzt noch, wir fangen jetzt erstmal an zu sterben. Wenn wir das Scheiß. Jedenfalls. Aber du stirbst nach deiner Erkenntnis, weißt du? Also, desto doller, desto besser du das erkennst, desto. Aber
Das ist ein sehr, sehr guter Prozess. Also, meine Frau sagte, die Träume, Vorstellungen, Erwartungen, das alles fällt so schwer abzugeben. Also, du träumst davon, irgendwann wird es doch so sein, wie ich mich vorstelle. Irgendwann habe ich ihn oder sie erzogen oder so dahin gebracht. Irgendwo. Ja, jeder Mensch hat Vorstellungen. Jeder Mensch, jeder Junge, jedes Mädchen, überhaupt jedes Kind. Jeder Mensch hat Erwartungen, Vorstellungen, Visionen, Träume. Das ist vielleicht nicht schlecht, das ist normal für einen Mensch. Nur, das ist, wenn wir das erkennen, dass unser seelischer Mensch das alles hervorgebracht hat, ja. Und das abzulegen, das geht nicht einfach so. Das muss erkannt werden. Erkannt werden. Und wir können das nur um die Liebe Jesu tun. Weil Jesus uns liebt und uns, er zwingt uns, er zwingt keinen. Er zwingt keinen auf das Kreuz. Aber aus Liebe zu ihm können wir das nur machen. Und dann haben wir so eine Freude daran. Wir haben jetzt, ich erzähle euch mal, wie es bei uns ist, wir haben jetzt eine russische Hausgemeinde. Treffen sich so Russen aus der, die sind meist aus der Welt, einige gläubig, einige noch überhaupt nicht gläubig. Und wir haben jeden Sonntag von Mittag bis spätabends geht das. Und dann Mittwoch noch und so. Also, da gibt es immer. Und, das ging schon dahin, aber meine Frau, die war überhaupt nicht einverstanden damit. Als es anfing, so in der Gemeinde schon und so mit den Russen, russischen Armee. Und ich sagte Gott, du siehst unsere Vorstellungen, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Erwartungen. Aber führe du so, dass wir deinen Willen tun und nicht unsere Erwartungen durchdrücken oder unsere Vorstellungen durchdrücken. Und irgendwie hat Gott dann, sagte mir zu ihr irgendwann, bist du bereit, um meinetwillen, deine Träume, deine Vorstellungen, deine Erwartungen abzulegen? Und ich fiel das so schwer. Sagte Gott, ich will irgendwann so leben, wie ich geträumt habe, als ich noch jung war, ganz, als wir noch nicht verheiratet waren. Irgendwann können wir ja so leben. Und Gott sagt zu ihr irgendwie, das war so krass, der Herr, als der Knecht nach Hause kommt vom Feld und ist hungrig, und was hier sagt Jesus, was würde der Herr sagen? Schütze dich und diene erst mir. Und dann, ja, so sagt der Herr, kennt ihr das Beispiel, wo Jesus davon sagt, ja? Und Gott fragte sie, willst du nicht deine Träume, deine Vorstellungen als Opfer mir einfach geben? Aus Liebe, willst du mir nicht opfern aus Liebe? Dass ich zuerst, nicht deine Träume zuerst, ich zuerst, aber das ist kein Zwang. Und als sie das erkannte, dass sie als Liebesbeweis für Jesus das hinlegen kann. Dann hat sie so eine Freude bekommen. Die war gestern mit den russischen Frauen zusammen. Wir haben Mittwoch immer Männer, Männer treffen sich bei uns und die Frauen treffen sich irgendwo. Die kam nach Hause, die hat so gelacht, die war so glücklich, die war so froh. Das war so heftig, der mit den Frauen. Und ich sagte, wie schaffst du das? Ja, sagt sie, ist alles vorbei. Der Sammel ist gefallen. Ich erlebe nur noch in diesem Sinne, in dieser Frage erlebe ich nur noch die Freude der Auferstehung. Aber bis das eigene nicht stirbt, das ist ja nicht Sünde. Aber das ist, wo die Herrschaft Christi, irgendwelche Bereiche unseres Lebens, wo die Herrschaft Christi nicht zum Vorschein kommt. Der Geist nicht zur Herrschaft kommt. Das ist da, der Geist ist da, das Leben ist da im Kern. Ich denke, ihr versteht diesen Prinzip.
Sterbens. Und was gerade so heftig ist für uns, dass es immer eins auf Kosten des anderen geschieht. Ja? Du kannst nicht überleben. Dein eigenes Leben überleben, in dem Sinne. Ja? Und Herrschaft Jesu erleben und auch dein eigenes Leben zu behalten. Ich meine jetzt dein eigenes, was unabhängig von Gott oder entstanden ist. Die Herrschaft Christi ist in dem Sinne eine herrliche Herrschaft, die unterdrückt uns nicht. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel, was Tori schreibt. Er hatte auch so einen Kampf in seinem Leben. Dr. Tori, das war der amerikanische Prediger, Tori, kennt ihr den? Moody, Tori. Und einmal hatte er so ein Beispiel, hat Gott ihm so gezeigt. Er kam nach einer Reise nach Hause, nach einer langen Reise war er lange nicht zu Hause. Seine Frau mit seinem kleinen Kind, 2, 3 Jahre war er, begegnet ihm und das Kind springt ihm um den Hals. Und Papa, endlich bist du da. Wir haben einen tollen Abend, werden wir heute haben. Wir haben sowas vorbereitet für dich. Und Papa, ich werde alles tun, was du mir heute sagst. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Man sagt, überlegt euch, der Vater würde denken, ich würde denken, ja, was liebt mein Sohn nicht? Ah, er drückt sich immer die Schuhe zu putzen. Heute wird er Schuhe putzen. Er drückt sich immer das zu tun. Und heute sage ich ihm das zu tun. Also, könnt ihr euch vorstellen, so ein Vater? Werde ich nicht ihm den Abend am schönsten machen? Ich werde ihm den Abend nicht verderben. Ich werde ja das Beste für ihn tun. Aber irgendwo solche Vorstellungen haben wir über den Gott, Papa Gott. Wenn ich ihm sage, wenn ich ihm bedingungslos mein Leben abgehe, dann wird er mein Leben irgendwie verfutschen. Die Frauen haben Angst, der wird die Männer nehmen und die nach Afrika schicken. Die Männer haben Angst, dass sie irgendwo ihre Träume werden fallen müssen. Alles wird nicht so gehen, wie er sich das vorgestellt hat. Und alles wird, das ist zu gefährlich. Und so bleiben wir mit dem ganzen Potenzial in uns, mit dem Heiligen Geist in uns, bleiben wir treu auf unseren Regalen, in unseren Scheunen liegen, weit von der Erde. Ja, die Herrschaft Christi, das ist in der Praxis ist das ein schmerzhafter Prozess. Ich weiß nicht, wie erlebt ihr das? Die Herrschaft Christi in eurem Leben. Zum Beispiel, ich kann nur sagen, dass das Vertrauen das Wichtigste ist. Das ist nicht unsere Aktivität. Gott will von uns nur die Hingabe und Vertrauen. Er wird unser Leben richtig führen. Ich habe jetzt mit einem Bruder gesprochen, der hatte so eine irgendwelche Kämpfe. Er dachte, er muss das tun, was eigentlich Gottes Sache war, aber er musste etwas tun. Und ich merkte, er ist so verwirrt, weil er wollte die Herrschaft Jesu über sein Leben, aber er dachte, er muss selber etwas so, ja, sich selber ein Kreuz bauen oder sich selber kreuzigen. Also ich sage, das kannst du nicht und brauchst du nicht. Zum Beispiel ein Kind, was beschnitten wird, im Osten so oder damals in Israel, das kann sich nicht und braucht sich nicht selber beschneiden. Es wird beschnitten. Die Rebe, die braucht sich nicht selber beschneiden. Das gibt den Weingärtner und eine Schere. Und das ist nicht die Aufgabe der Rebe, sich selbst zu beschneiden. Du brauchst dich nicht selber kasteien oder dich selbst. Eins, was du sollst tun, oder was jeder von uns soll tun, nicht ausweichen von der Schere. Nicht hindern Gott, nicht hindern, weil wir sind ja nicht tote Reben, wir sind ja lebendige. Und uns hingeben und nicht ihm hindern. Diese Prozesse in unserem Leben.
Das ist das Einzige, was von uns verlangt wird. Und der hat sich irgendwie das hat ihm ruhig gemacht. Er hat dann erkannt, dass er irgendwie nicht braucht, Gott helfen, sondern Gott wird uns führen. Der hat keine Mühe. Hauptsache, wir geben uns ihm hin und vertrauen ihm. Dann wird er schon, das ist keine hohe Wissenschaft oder so. Das ist einfach kindliches Vertrauen. Durch die Beziehung mit ihm erkennen wir diese Prozesse. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht erkennt ihr nicht so, wo das der Meisters Schere ist oder wo das einfach ja, wo das der dumme Chef ist oder wo das Gottes Hand ist in meinem Leben. Oder
darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Aber es ist doch schon okay, wenn man irgendwie, man hat einen Wunsch oder so.
Ja.
Und einen Wunsch, den man gerne möchte, nicht irgendwie jetzt was Kleines oder so, und man bringt den ans Kreuz. Also ist das okay oder?
Ich denke, das ist nicht so, dass du da jetzt musst alle Wünsche, also keine Wünsche mehr haben oder so. Ich denke nur, wenn Gott anders führt, dann ergeben sein. Ja? Zum Beispiel, wir haben so ein Verständnis manchmal, eine Frau jetzt, die russische Frau, um Gott Sonntag hat sie gesagt, aber ich glaube doch, mit Gebet, wie sagt sie? U Boga можно все вымолить.
У Бога kann man alles erbitten.
Wenn man lange genug betet und mit Fasten und so, man kann alles bei Gott rauskriegen. Oder so. Du hast eine komische Vorstellung von Gott oder so. So ein Verbrauchervorstellung. Wenn man richtig auf Gott Druck macht, dann kann man ihn doch irgendwie da hinkriegen. Das ist nicht die wahre Beziehung. Natürlich haben wir Wünsche, natürlich haben wir Vorstellungen. Aber wenn wir sie vor Gott bringen, wie du sagst, dann wird Gott das schon rausschmelzen, das echte Gold und das ein Kirgise war bei uns und der sagte, ein alter Mann hat mir ein gutes Gebet beigebracht. Habe ich euch erzählt? Sag mal, welches Gebet? Ja, sagt er, zwei Acker. Zwei Männer hatten zwei Acker, jeder hatte ein Acker. Und jeder hat gebetet. Einer hat gebetet, Gott, gib mir Regen, Gott, gib mir Sonne, Wärme, Regen. Und der andere, der hat gebetet, Gott, ich weiß nicht, was gib mir das, was ich brauche, gib das, was das Feld braucht und fertig. Und dieser hat große Ernte und der hat nichts. Und dann sagt er, wie hast du gebetet? Ja, sag, ich habe gebetet, Gott, gib mir Sonne. Gab es Sonne? Ja. Gib mir Regen, habe ich auch gegeben. Hast du um Wind gebetet? Wind? Nee, warum? Ja. Der musste sich, der Weißen musste sich besamen, so mit dem Wind, der Wind, der besandte den Weißen, und der war kein Wind da. Also. Ha, sagt er. Der sagt, wir wissen selber nicht. Unsere Wünsche sind, ja, wie sagen, wie dieser, der hat auch Wünsche, gib Sonne, gib Regen, aber wir sind so begrenzt, dass wir selber nicht wissen, was wirklich besser für uns ist. Wir können ja immer unsere Vorstellung sagen, aber trotzdem immer, Gott, aber mach das bitte so, wie es auch in der Ewigkeit gut wird sein, wie es dann haben wir irgendwo auch, wir haben einen Wunsch, aber sind doch willenlos, ja? Ergeben sich. Vielleicht gibt es Ergänzungen, ja.
Wie ist das, wenn man sich hingeben möchte? Man merkt aber, dass die eigene Natur zu mächtig ist, sich dagegen stellt, dass man sich nicht hingeben kann.
Doch, doch. Das ist genauso wie ein Sünder sagt, ich will mich bekehren, aber ich kann mich nicht bekehren. Also, er kann sich nicht wiedergeboren, dass er wiedergeboren sich zum neuen Kind, aber er kann Einer sagte, ich kann nicht. Ich sage, gut, dann tu das, was du kannst. Bist du ein Sünder? Ja. Steht geschrieben, wenn du deine Sünden bekennst, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Kannst du deine Sünden bekennen? Vor Gott. Kannst du die bekennen? Ja. Ja, dann tu es, ob du was fühlst oder nicht. Wenn du weißt, dass du ein Sünder bist und kannst bekennen, dann bekenn das. Und der war so überrascht, weil der viele Jahre schon Gott wollte sich bekehren und hat irgendwelche Vorstellungen. Der Geist muss ihn mahnen und der mahnt mich nicht. Und ein Prediger hat gesagt, wenn jemand hier jetzt der Geist Gottes mahnt, dann soll er sich bekehren. Und der konnte damit nichts anfangen. Und dann am Ende des Abends haben wir von anderen gesprochen. Am Ende des Abends kam er zu mir und sagte, du, komm, wir machen das so, wie du sagst. Das sage nicht ich, das steht da geschrieben. Ich habe das nicht gesagt. Ja, ich will so machen, wie das da geschrieben steht. Dann haben wir uns auf Knie gesetzt und gesagt, Gott hört dich jetzt und bekenne deine Sünden vor Gott. Und der hat das gesagt, das habe nicht ich gesagt. Und da fing er an. Gott, du weißt. Gott, du weißt alles. Und dann fing er noch, hat ein paar Sätze gesagt und plötzlich fing er so zu weinen. Nach einer halben Stunde wahrscheinlich war er fertig mit seinem Gebet. Konnte sich nicht beruhigen. Aber irgendwann war er, als er dann fertig war, habe ich gefragt, und glaubst du, dass du jetzt Gott deine Sünden vergeben hast? Ja, ich glaube. Der war so froh geworden. Aber ein Mensch muss, was von ihm abhängig ist, auch das ist genauso mit Herrschaft Jesu. Was von uns abhängig ist, das ist wie Jesus, nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Und er beobachtet uns nicht so von Weitem. Er kann das verstehen, weil er selber mit Blut geschwitzt hat, um diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen ist das, desto tiefer geht die Entscheidung, desto krasser ist die Hingabe. Wenn du alles gibst, dann hältst du nichts mehr, dann ist die Hingabe auch hundertprozentig. Wenn es dich alles kostet, dann ist die Nachfolge auch hundertprozentig. Wenn das nicht so ist, dann ist ständig immer dieser Handel mit Gott. Ja, auch das noch? Auch das noch? Ja, aber das doch nicht. Aber das zum Beispiel in der Ehebeziehung gibt es ja sowas nicht. Alles, von beiden Seiten, alles. Und das ist ja ein kleines Zeichen auf den Bund mit Jesus, die Gemeinde mit Jesus. Und deswegen Hingabe ist normal. Das normale Christen ist hingegebenes Leben. Aber natürlich muss auch das Verlangen und das Vollbringen von Gott kommen. Ja? Aber wir, ich denke, dass wir erlauben, ihm Gott zu sein, dass er das macht und wann er das macht und wie er das macht und durch wen er das macht. Jedenfalls, wir erlauben ihm, das zu tun und dass er vollbringt, dass er Herr ist, auch wann er das tun soll, ja, in unserem Leben, wenn wir zum Beispiel ein Anliegen haben. Ja? Aber Hingabe ist immer radikal.
Heirat. Ich habe noch eine zweite Frage dazu. Welche Hingabe akzeptiert denn Gott?
Völlige. Oder wie meinst du? Zum Beispiel, wenn
weil ich habe ja zum Beispiel gewisse Vorstellungen über Hingabe, über ganze Hingabe. Wenn ich aber jetzt auf Jesus sehe, dann ist das ja eine Hingabe, die er praktiziert hat. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Vater nur diese Hingabe akzeptiert, dann ist es doch praktisch so, dass Jesus in mir die Hingabe wirken muss, die durch ihn gewirkt ist. Weil welche Hingabe wird denn akzeptiert? Meine Vorstellung, dass ich sage, Gott will, dass ich mich ganz und gar hingebe und dann versuche ich irgendwas, ein Gebet oder ich besuche irgendwelche Veranstaltungen, wo ich mich dann hingabe. Also welche Art Hingabe akzeptiert Gott?
Ich denke, das ist sonnenklar in der Beziehung mit Gott, das sind nicht irgendwelche Rituale oder irgendwelche Gebete. Das ist zum Beispiel, ich kann nur aus meinem Leben sagen, Das ist genauso war das mit mir. Ich war 10 Jahre Christ, 10 Jahre war Jesus über mein Retter, hundertprozentig, aber er war nicht mein Herr. Weil einige Gebiete meines Lebens gehörten nicht ihm. Und er wusste ganz genau, an was mein Herz hängt, und er toleriert keine Konkurrenz. Und so zum Beispiel wie in der Ehe. Wenn in der Ehe, wenn zum Beispiel, ja, in der Ehe irgendwelcher Bereich für mich nicht zugänglich ist, dann das ist für mich keine Ehe. Zum Beispiel, wenn meine Frau sagt, aber diesen Brief, den darfst du nicht lesen. Das, dieses eine darfst du nicht. Dann, also, oder gar nicht, oder alles. Das geht nicht so. Es gibt keine echte Beziehung. Und Gott hat in meinem Leben genauso gesprochen. Und als er mir offenbart hat, natürlich, er offenbart uns erstmal das, was wir wissen, was wir kennen. Schritt für Schritt, ja. Aber was mir bewusst war, dass ich in Ungehorsam lebte. Und Dinge waren bewusste Dinge, die ich liebte, mehr als Jesus. Als Gott mir davon offenbart hat, dass ich mich von meinen Götzen trennen sollte. Ich habe ein ganzes Jahr verhandelt mit Gott. Vielleicht würde er doch nachgeben. Aber ich lebte 10 Jahre Christ, aber das hat mich überhaupt nicht gemahnt oder was. Und dann fing ich an, hat Gott mich so gesagt, erweckt. Nach 10 Jahren meines Lebens fing eine ganz neue Beziehung mit ihm an, als ich angefangen zu verstehen habe, dass er überhaupt nicht mein Herr in meinem Leben ist. Und dann sagst du, willst du wissen? Er sagt dir irgendwie so, willst du wissen wirklich, an was du gebunden bist? Hat er mir gezeigt, an was mein Herz gebunden ist. Gib das ab, dann wirst du sehen, bist du gebunden daran oder nicht. In diese, meine Töchter, die waren ja, mein Sohn ist jetzt in der YWAM, vielleicht kennt jemand diese YWAM-Schulung. Und die hatten so einen Abend, einer von den letzten Abenden haben die so gemacht. Haben gesagt, jetzt geht vor Gott, jeder geht vor Gott und fragt ihm, was ist, an was dein Herz, an irgendwelches kleines, an was dein Herz gebunden ist. An irgendwelche Gegenstände. Sei es Klamotten, Kleider, sei es andere Dinge. Was du am meisten in deinem Leben, wo du noch gefallen hast, so. Und wenn Gott dir sagt, was das ist, dann frag ihn, wem soll ich das abgeben? Der ganze Abend ging bis 12 Uhr nachts. Und Leute haben mit Tränen sich verabschiedet. Einer hat sich von seiner Gitarre verabschiedet. Und der musste die einem schenken, der überhaupt nicht Gitarre spielen konnte. Er hat sich von Klamotten haben sich verabschiedet. Von Klamotten, das waren schon, die haben schon Einsätze gemacht und für Jesus gebetet und gezeugt und gearbeitet. Aber die haben plötzlich erkannt, mein Herz ist an was gebunden. Als ich das erkannt habe, ich habe meine Lederjacke und meine 2 Paar Jeans. Das war damals, heute habe ich auch eine Lederjacke, das hat keinen Wert für mich, keine Bedeutung. Aber damals war das in Russland überhaupt eine Jeans, kanadische Jeans, das war ja, ihr weiß, was für ein in den 70er Jahren damals, das war. Ich habe meinen Freunden die verschenkt. Weil ich habe gemerkt, an das hängt mein Herz. Und die konnten nicht verstehen, waren du einfach so, ja, dann schenke ich dir. Dann musste ich mich von einigen Dingen, an was mein Herz gebunden war, trennen. Aber das waren Gegenstände. Aber dann gab es, als ich mit das anfing, dann gab es immer weiter. Und dann gab es noch andere Dinge, die nicht mit Gegenständen, mit Geld oder mit sowas tun. Das waren Gewohnheiten, an was ich dachte immer, ich mit Musik diene ich Gott. Und Gott sagt, lass mich mal testen, ob das so wirklich ist. Er sagt, ich bin einverstanden. Ja, ich will deine Musik nicht mehr. Du kannst aufhören. Und dann habe ich nee, Gott, wie? Ich will ja das für dich tun. Nee, du wirst das für dich tun, weil ich brauche das nicht. Du kannst aufhören. Aber wenn du nicht willst aufhören, dann frag dich, für wem tust du das? Musik ist gut. Ich liebe Musik, auch gute Lieder. Aber ich musste damals mich trennen davon. Es gab zig Dinge, an was mein Herz gebunden war, wo Gott überhaupt nicht Herr war über mein Leben. Und dann kam die Frage meiner Heirat. Und Gott sagte, und wenn ich will, dass du überhaupt, dass du alleine bleibst? Und dann war ich überhaupt nicht einverstanden. Und dann habe ich gesagt, gut, irgendwann kam der Punkt, sagt Gott, wenn es dir so gefällt, gefällt es mir auch. Wenn ich dir so gefalle, besser. Soll es mir auch gefallen. Über dieses Bereich wollte ich lange in ihm nicht herlassen sein. was ich alles nicht unternommen habe. Aber dann gab es andere Dinge, wo ich merkte, wenn du betest, ich kann mich erinnern, wie ich auf Übstunden gebetet habe. Ja? Ich habe immer jemanden gebeten von den Jungs aus der Band, dass sie beten von Anfang, bevor wir anfangen zu also aus der Band, Probe. Weil ich wollte nicht beten. Aber jedes Mal, wenn ich betete, dann hatte ich ein schlechtes Gefühl in mir. Und mein Gewissen hat der Heilige Geist berührt, aber ich wollte das nicht, deswegen hat es verdrängt. Gott bittet uns nicht, Dinge zu tun, die wir nicht mehr wissen oder kennen. Gott bittet uns nur das zu lassen, was wir ganz genau wissen, an das hängt mein Herz. Und von das will ich mich nicht trennen. Nicht, dass Gott hat ja die Israeliten so probiert, nach Jericho kamen sie rein, die haben sowas noch nie gesehen, so viel Gold und so viel Silber und so viel Dings. Ja. Er sagt, rührt das nicht an. Rührt das nicht an, ist alles verbannt. Rührt das nicht an. Schmeißt das alles im Feuer. Vernichtet alles. Nehmt euch nichts, nehmt euch nicht mal ein Stückchen. Nichts, wirklich nichts. Und als er ihr Herz geprüft hat, nicht, dass Gott uns nichts gönnt. Nächste Stadt und die nächsten, ihr könnt alles nehmen, ist alles für euch. Aber Gott will unsere Hingabe prüfen, unser Herz haben. Und dann gibt uns alles. Wenn unser Herz nicht mehr daran hängt, weißt du, wie wir dann nach 10 Jahren haben wir dann eine CD gemacht mit den ersten kirgisischen Liedern. Dann habe ich mit den Kirgisen eine Band zusammen, haben wir gestellt und haben die erste kirgisische christliche Lieder gemacht. Und wir haben 3 oder 4 Tage in einer Studio da Aufnahmen gemacht. Und mir war das irgendwie, ich war so los von diesem ganzen, ich dachte Gott, wenn das vor 10 Jahren wäre, das wäre, wer weiß, für mich so eine Bedeutung hätte. Das hatte überhaupt keine Bedeutung. Ich war so los und so frei von dem. Das war nicht mehr mein Leben. Und ich habe mich gewundert, Gott, wieso lässt du mich wieder so mit Musik was hier machen? Er sagte, das ist jetzt dran für diese Situation, aber das ist nicht dein Leben. Nicht, dass Gott uns nichts gönnt oder so, aber er will uns frei machen von allem, an was wir uns klammern. Ich kann nicht wissen, ihr habt ja ein ganz anderes, also Lebensumstände wie ich damals. Vielleicht könnt ihr mit meinen Lebensumständen kaum was anfangen. Das war ein anderes Land, eine andere Zeit. Aber hier ist es derselbe. Ne? Aber auch jetzt, ich kann von den letzten Jahren erzählen, was wir mit der Samaritergemeinde durchgemacht haben. Ja? Also, wenn ich zurückschaue, kann ich nur danken Gott für alle heftigen Dinge, für alles. Sind Schulen, die wir mit dir durchgehen und dann anstatt Erfolg oder anstatt erlebst du Kreuz oder dann. Kennst du auch ganz neu Gott. Ich dachte, Gott will die Stadt verändern, Gott will die Welt verändern durch uns. Und Gott sagt, nein, du willst die Welt verändern, ich will dich verändern. Und das ist ja unser Gefühl, unsere Gedanken, unser Mensch, der unabhängig von Gott geboren ist und unabhängig von Gott lebte, der kann sich nicht unterordnen. Der muss immer, der ist gezwungen zu rebellieren, weil der Gott nicht versteht. Und deswegen ist unser seelischer Mensch, auch als Christen sind wir, macht er uns am meisten zu schaffen. Ja? Unser seelischer Mensch, den wir vielleicht noch nicht so erkennen, so diese Trennung in uns, was der seelische Mensch ausmacht, weil der religiöse seelische Mensch, der tarnt sich so, der Satan, der hat, Hauptsache er kann überleben. Das ist genauso, sagte ich, wie die Kommunisten sich in Russland zu Demokraten gemacht haben. die haben ihre Thesis, ihre ganze Überzeugung, ihre ganze Wortschatz, die haben alles so schnell verändert. Das waren dann die größten Demokraten, die Kommunisten. Und das Ziel war nur eins, sie wollten überleben, sie wollten die Macht und das Geld nicht verlieren. Und unser seelischer Mensch, der kann so religiös sein, alles für Gott, aber wenn man das durchs Feuer lässt, ist das immer noch besser als der alte Mensch. Ja, ich wollte nicht alleine hier reden, nur ihr könnt euch auch mitteilen und weiter. Aber ist deine Frage, ich weiß nicht, bist du ist es dir klarer geworden oder vielleicht verständlicher geworden? Ich weiß nicht, wie du das meinst. Ich denke nicht, dass Hingabe ein Gebet ist, wo dir das nach vorne gerufen wird, dass ich völlig hingeben kann. Dass das irgendwann. Also Bekehrung ist ja auch nicht nach vorne zu gehen und etwas ein Gebet zu sprechen. Bekehrung ist ja, wenn dein Herz, wenn die Wende in dir. Ohne rechtschaffene Frucht der Buße gibt es keine Bekehrung vor Gott. Und das ist die Wende in dir. Nicht das Gebet und die Gefühle an einem Abend, sondern die inwendige Wende. Das, was dann krasse Folgen hat. Du hast jetzt das, was du liebtest, und du liebst das, was du hasstest. Was du gehasst hast. Und Hingabe ist nicht ein Gebet oder eine Formel. Das ist eine Veränderung unseres Lebens. Das verändert uns auch als Christ. Unser Leben.
Also ich habe für mich gemerkt, dass ich aufgehört habe, mich hingeben zu wollen, weil es bei mir so war, dass der natürliche Mensch sich Gott hingeben wollte. Und als ich das für mich gesehen habe, dass ich so bin, dass ich mich sogar, weil es ja in der Bibel steht, Gott hingeben möchte, hat der Herr gesagt, Schluss, gib dich nicht mehr. Diese Hingabe möchte ich nicht. Und man kann ja so asketisch anfangen zu leben.
Auch.
Ja, ich brauche kein Bankkonto. Und mein, jetzt bin ich Gott doch wohlgefällig, ich habe doch alles aufgegeben, ich gebe meine Arbeit auf, meine Wohnung auf, mein Bankkonto auf. Gehst
durch die Straßen.
Und ich habe auch Biografien gelesen, wo Geschwister so gelebt haben. Und das ist doch die Hingabe, die Gott von mir jetzt auch hat. Mit dem Erfolg auch, den diese Geschwister haben.
Dieser John Wesley, der hat ja so asketisch gelebt, wie kaum ein anderer. Der hat von seinem Stipendium vom 10. gelebt und 90% abgegeben den Abend. Und dann hat so gut gelernt, dass er, sein Stipendium wurde erhöht, also er kriegt dann dreimal so viel. Und er hat nicht einen Pfennig mehr genommen, er hat genauso weiter gelebt und das alle abgegeben, aber war nicht wiedergeboren. Und dann ging er, als er fertig war, ging er als Missionar zu den Indianern nach Amerika und war immer noch nicht wiedergeboren. Und er kam nach 2 Jahren zurück, ganz, ganz zerquetscht, zerschlagen und merkte, dass er Angst vor dem Tod hat. Und dann kam er durch die Brüder von Zinzendorf, hat er sich dann bekehrt, kam er zur Wiedergeburt. Und dann fing sein Leben mit Gott an, aber der war völlig asketisch, so gesagt, hingegeben, aber war nicht mal gerettet. Das schreibt er selber in seiner Lebensgeschichte, in der Biografie. Ich denke, das ist nichts Asketisches so. Weil wenn du hingegeben lebst, die kommt das nicht mal vor, dass du asketisch oder so lebst. Wenn du vielleicht alles hingibst, aber die kommt das nicht so vor. Und Gott will uns nicht berauben oder so. Der will uns nichts, das ist ja nichts. Auch ein ganz reicher Mann kann hingegeben leben und reich sein oder ein Armer oder, wer weiß. Ich denke, in der nahen Beziehung mit Jesus, hier sind Vorbilder, denke ich, stärker gewesen als deine persönliche Beziehung mit Jesus. Weil er macht ja immer individuell. Er hat mir mal gesagt, du wirst nie John Wesley werden, du wirst nie Finney werden, du wirst nie Torrey werden, du wirst nie Oswald Smith werden, du wirst immer André bleiben.
Und da kann, dieses Nachahmen bringt nichts. Das sind gute Vorbilder, aber du hast einen persönlichen Weg mit Gott.
Ich bin nur müde.
Also. Warum schweigst du?
Ich denke, viele von euch haben das auch, wie auch du sagst, und schon einiges krass erlebt. So, was. Aber ich habe erkannt, dass auch für mich persönlich, ich habe auch viele Bücher gelesen und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben. Für mich war der Satz, wie habe ich den hier aufgeschrieben? Eine Lehre über das Kreuz und ein gekreuzigtes Leben ist nicht eins und dasselbe.
Wie nochmal bitte?
Eine Lehre über das Kreuz und ein gekreuzigtes Leben ist nicht eins und dasselbe. Also man kann eine Lehre über das Kreuz haben und eine richtige Lehre oder ein gekreuzigtes Leben leben. So. Ja, ich wollte am Anfang das sagen, habe das irgendwie unterlassen, dass ich bin gespannt, wenn ich mit Jugendlichen, manchmal sind wir Sonntag auch bei uns zu Hause gekommen, Jugendliche, wenn ich mit Jugendlichen sitze oder für jüngere Leute, dann ist mir überhaupt nicht nach dem, ihnen was beizubringen oder ihnen was zu lernen. Ich gucke, was Gott mit dieser Generation will tun. Vielleicht ist das die Generation, die Jesus begegnen wird. Vielleicht ist das die Generation, die das Letzte auf der Erde zeugen wird sein. Und was bewegt Gott in den Herzen dieser Menschen? Was macht Gott? Auf was macht er diese Generation scharf? Geistlich meine ich, ja? Was? Zum Beispiel, ich staune, dass sie großes Interesse haben, die Jugendlichen, da und hier höre ich großes Interesse an Leiden, an Verfolgung. Und wenn man erzählt von irgendwelchen solchen Dingen, dann sind sie hellwach. Frage ich mich, Gott, ist das vielleicht auch ein Teil, was diese Generation erleben wird oder so? Ich weiß nicht. Aber meine größte Spannung oder Frage, oder ich bin gespannt, dass was, nicht das. Unsere Generation schon abgeschrieben ist, die leben noch und versuchen noch zu tun. Aber gerade, was Gott vorhat, mit jedem von euch, und das ist sehr spannend. Ich habe mal vor Gott 3 Jahre stillgelegt. So. Das war so eine Stille in meinem Leben. Ich habe nur gebetet und Gott gesucht und gesagt, Gott, ich habe mich völlig hingegeben. Hast du dann zu viel Gefäße? Gibt es dann zu viele, die dich hingeben und du sagst, nee, ich nehme mal ein paar dieser und die andere brauche ich nicht? Bin ich dann nicht unter diesen, den du erwählt hast? Oder so, ich suchte und Gott sagte, irgendwie, sei ganz ruhig, das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Ich werde schon jedes Gefäß finden, was gereinigt ist und so. Beschäftige dich mit anderen Dingen. Das Gefäß muss nicht ein goldenes sein, aber das Gefäß muss sauber sein. Und das sind manchmal, wo wir warten und Gott wartet auch. Wir warten auf Gott und er wartet auf uns. Machen wir eine Gemeinschaft vielleicht oder hat jemand noch...